Einiges, was er tut, das ist, sieht so nach Parallel, nach einer Parallelentwicklung aus zu dem, was Abraham machte. Es gibt auch eine Hungersnot, Gott redet zu ihm, aber geht nicht nach Ägypten, sondern landet da wieder bei Abimelech. Ob es der gleiche ist wie bei Abraham oder ob es ein Nachfolger von ihm mit dem gleichen Namen ist, das wissen wir nicht. Aber was gleich ist, Isaak verhält sich gleich. Ja. Isaak verhält sich gleich und gibt seine Rebekka als seine Schwester aus. Ethisch nicht ganz sauber. Das findet dann auch der Abimelech und sagt, was machst du eigentlich da? Und genau wie Abraham hat er Angst, dass er wegen seiner Frau geschädigt würde. Abimelech lässt ihn da leben. Er ist mitten unter den Philistern. Und dann heißt es, und Isaak säte in diesem Land, also bei den Philistern, und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr. Und weiter heißt es, und der Mann, Isaak, wurde reich und reicher und immer reicher, bis er sehr reich war. Man könnte auch übersetzen, wurde groß und größer und immer größer oder mächtig und immer mächtiger. Und das hatte zur Folge, dass ihn die Philister auch beneidet haben. Sie beneideten ihn für seinen Reichtum, sie beneideten ihn für seinen Segen. Und schließlich haben sie ihm gesagt, oder hat ihm Abimelech gesagt, geh weg von hier. Wir halten das nicht aus. Zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann kommt es auch vor, dass Menschen neidisch werden. Es kommt vor, dass Menschen uns ablehnen. Und Isaak wurde abgelehnt. Isaak ist nicht so dynamisch. Er macht dann nicht eine große Reise, sondern er geht von der Stadt Gerar ins Tal Gerar. Das ist nicht so weit, etwas zögerlich. Und dort beginnt er, die Brunnen wieder aufzugraben, die sein Vater einmal gegraben hat und die die Philister zugeschüttet haben, auch wieder aus Neid. Und er holt da wieder Wasser hervor, und das Wasser ist in dieser Gegend ja enorm wichtig. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als dass jemand einen Brunnen zuschüttet. Der Brunnen gehörte Abraham und damit auch Isaak. Die alten Brunnen wieder aufmachen. Die alten Brunnen wieder öffnen. Er gräbt die Brunnen seines Vaters wieder auf. Das ist nicht sehr innovativ, aber es ist Wasser und es ist gutes Wasser. Und das ist gut so. Aber er kriegt auch Probleme. Sie finden Quellen, also nicht nur Grundwasser, sondern Quellwasser. Und gleich gibt es wieder Krach. Die Philister oder die Knechte der Philister, die streiten mit ihm. Sie streiten gegen ihn und verjagen ihn. Beziehungsweise er sagt, okay, dann gehe ich weiter. Und er nennt den ersten Brunnen, von dem sie ihn verjagt haben, Zank. Neid, Ablehnung, Zank. Und er geht weiter und sie graben wieder einen Brunnen. Es geschieht wieder dasselbe, nur es wird noch etwas heftiger. Diesmal werden sie angefeindet, angegriffen. Und er nennt den Brunnen Sitna, Anfeindung. Und er zieht weiter. Und diesmal zieht er wirklich weiter. Kann ich die PowerPoint mit dem Bild noch haben? Geht das? Jo, und jetzt die nächste, genau. Er zieht weiter. Also zuerst war er hier in Gerar, dann geht er das Tal runter nach Esek, da wird er vertrieben. Dann geht er nach Sitna, auch da wieder dasselbe. Und dann geht er doch ein rechtes Stück runter nach Rechobot. Rechobot, auch wieder ein Brunnen, den er gegraben hat. Und er brach von dort auf und grub noch einen anderen Brunnen, um den stritten sie sich nicht. Hier gab es keinen Krach, er war weit genug weg von den Philistern. Und da merkt er, er gab ihm den Namen Rechobot, weiten Raum, und sagte, denn jetzt hat der Herr uns weiten Raum geschaffen und wir werden fruchtbar sein im Lande. Er wurde befreit. Gott hat freien Raum, weiten Raum geschenkt. Lebendiges Wasser, weiten Raum und die Zuversicht, da könnte sich diese Verheißung Gottes erfüllen. Wir haben gutes Wasser, wir haben weiten Raum, wir können uns entwickeln, wir können hinausgehen. Wir haben Möglichkeiten und diese Möglichkeiten wahrnehmen. Und die nimmt er dann wahr. Irgendwie ist er mutiger geworden und dann heißt es, er ging noch weiter, er zog hinauf nach Beersheba. Auf der Karte ist es unten, aber das war hier in der Höhe. Er geht weiter nach Beersheba. Noch weiter. Er ist aktiv geworden, irgendwie hat ihn Gott angestoßen. Dann zog er von dort hinauf nach Beersheba. Und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechtes Abraham. Und dann baut er da einen Altar und schlägt dort seine Zelte auf. Beersheba. Beersheba kennt er von früher. Als ihn sein Vater Abraham mit nach Moria, Moria ist eigentlich da, wo Salem steht, Mount Moria, man sieht es eventuell, ja genau, okay. Als das vorbei war mit dieser Opferung, und versucht euch mal diese Opferung nicht aus der Sichtweise von Abraham, sondern von Isaac vorzustellen. Meistens sehen wir Abraham, seinen Glaubensmut und dass er da wirklich hineingegangen ist und sein Bestes und Liebstes geopfert hätte. Nur der auf dem Altar lag und seinen Vater mit dem Messer über sich sah, das war Isaac. Und Isaac und Abraham gehen nach diesem Erlebnis hinunter nach Beersheba und Abraham siedelt dort und pflanzt eine Terebinte. Isaac geht zurück zu einem Tiefpunkt seines Lebens. Beersheba, das ist diese Zeit dieser Opferung, wo er Gott in vollständig unverständlicher Weise erlebt hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das erleben möchte. Weder die Seite von Abraham noch die Seite von Isaac. Auch wenn das Glaubensmut ist, keiner von uns möchte sagen, das möchte ich auch mal erleben. Bei anderen Wundern, bei anderen Eingreifen Gottes, da sieht es etwas anders aus. Aber dieses, Entschuldigung, wahnsinnige Wunder, wo wir Gott nicht wirklich einordnen können, wo wir diese Seite von Gott kennenlernen, wo er alles fordert und alles hinlegt. An diesem Tiefpunkt und gleichzeitig Höhepunkt, wo Isaac Gott in einer einmaligen Art kennenlernte, geht er zurück. Er stellt sich seiner Vergangenheit und genau da begegnet er wieder Gott. Genau da bekommt er diese Verheißung bestätigt. Fürchte dich nicht. Klar, das ist immer so die Anrede, weil wenn man Gott begegnet, dann kommt Furcht auf, Ehrfurcht. Denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen. Diese Segenszusage, die wird wiederholt dort an diesem Ort in Beersheba. Und was sich da auch wiederholt, genau wie bei Abraham, gibt es auch da einen Bund mit den Philistern. Dieser weite Raum wird bestätigt. Der Philisterkönig Abimelech kommt zu ihm und bestätigt ihm und sagt, hör mal, wir wollen Frieden mit dir. Wir wollen Frieden mit dir. Menschen kommen und machen Frieden. Und ich vermute, jetzt hat es einige hier drin, die denken, ja, ich würde es gerne mal sehen. Oder dieses Erlebnis aus der Vergangenheit, oder aus nicht so langen Vergangenheit vielleicht, ich möchte es erleben. Wir werden es erleben. Aber es geht nicht immer so schnell, wie wir es gerne hätten. Wir dürfen immer wieder damit rechnen, dass Gott uns hilft, dass auch Menschen Frieden machen. Dass Menschen kommen und den Frieden suchen. Nicht alle, aber es wird immer wieder Menschen geben, die diesen Frieden suchen. Und sie haben ihn gesucht, weil sie gesehen haben, was abgelaufen ist. Er wurde vertrieben. Er wurde nochmals vertrieben, eigentlich in Esek und in Sitna. Oder man kann auch sagen, er hat nachgegeben. Und gesagt, ja, dann nehmt halt den Brunnen, dann holen wir, dann graben wir uns nochmal ein. Kann ich noch eins der nächsten Bilder haben? Jo. Brunnengraben ist ja nicht ganz einfach. Das sind Arbeiter in einem Projekt in, war das, Niger. Die graben da mit mehr oder weniger tauglichen Werkzeugen. Und das wird bei Isaac und seinen Leuten auch nicht viel anders ausgesehen haben. Die haben das von Hand und mit Hacken gegraben, hinuntergegraben. Und die Brunnen nachher, kann ich das nächste haben, befestigt. Das ist ein Brunnen aus der Gegend von Beersheba, der wird heute noch von Beduinen benutzt. Man sieht da unten, wenn wir vom Brunnen reden, dann denken wir immer an so ein sprudelndes Wasser und das ist voll, oder? Und da hat es irgendwo eine Pfütze da unten, da holt man das Wasser. Ein Brunnen mit lebendigem Wasser hat dann mehr, weil das ist eine Quelle. Die Philister kommen und wollen Frieden machen und dann hat es da einen Satz drin, bei all dem, was sie ihm sagen, da sagen sie ihm, es soll ein Schwur zwischen uns sein, zwischen uns und dir. Wir wollen einen Bund mit dir schließen, dass du uns nichts Böses antust, so wie wir dich nicht angetastet haben und wie wir dir nur Gutes erwiesen und dich haben im Frieden ziehen lassen. Ist eine interessante Sichtweise von dem, was sie vorher gemacht haben. Sie haben ihn vertrieben, sie haben die beiden Brunnen ihm wieder weggenommen und sie haben die Brunnen von Abraham zugeschüttet. Aber es ist ja, ihre Wahrnehmung ist, wir haben ja alles nur im Frieden gemacht. Er erwidert nichts darauf, aber dann kommt der wesentliche Satz, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Also eigentlich, sie konnten machen, was sie wollten. Sie sind gegen ihn vorgegangen, sie haben ihm schaden wollen, aber schlussendlich wurde sichtbar, er ist ein Gesegneter des Herrn. Du bist nun mal ein Gesegneter des Herrn. Und vielleicht müsst ihr euch diesen Vers, ist der Vers 29, der letzte Teil, mal aufschreiben. Vielleicht auch an die Wand hängen oder an den Arbeitsplatz oder in den Geldbeutel hineintun und euch immer wieder daran erinnern. Dieser Vers, den Abimelech hier dem Isaak sagt, der gilt dir. Unabhängig davon, ob du dich so fühlst. Du bist, eben, also wegen dem Du, also du hast sie immer mit sie angesprochen, ich sage es halt trotzdem mit dem Du. Du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du mit Jesus unterwegs bist, mit Stolpern, mit Hinfall, mit allem drum und dran, du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete des Herrn. Das ist so und das bleibt so. Wenn wir das Leben von Isaak ansehen, dann weiß ich nicht, ob ihr da sofort sagen würdet, ja klar, das ist ein Gesegneter des Herrn. Also wir wissen es natürlich, weil er ist einer der Erzväter, das muss ja so sein. Nur, was er alles erlebt hat, auch mit seiner Familie, mit seinen beiden Söhnen und seiner aktiven Frau. Ich habe nichts gegen aktive Frauen, ich habe auch eine. Aber sie hat ihn bestimmt. Sie hat dem Jakob gesagt, was er tun soll. Sie hat dafür gesorgt, dass Esau auf die Seite geschoben wird. Was sie gar nicht tun hätte müssen, weil Gott von Anfang an gesagt hat, Jakob ist es und nicht Esau. Aber sie musste es selber in die Hand nehmen. Und die beiden Söhne. Wenn ich die Aussagen des Neuen Testamentes für Vorsteher, Bischöfe, Älteste ganz, ganz wörtlich nehme, dann dürfte man Isaak nicht als Ältesten wählen. Weil er kann ja sein Haus nicht vorstellen. Also seine beiden Söhne, die machen ziemlich viel Unfug. Und seine Frau, ja, bestimmt ziemlich stark über ihm. Und trotzdem steht da, du bist nun einmal ein Gesegneter des Herrn. Egal, auch wenn schwierige Dinge in deiner Familie sind, wenn sich schwierige Dinge ereignet haben oder ereignen, das macht keinen Abstrich an den Segensspuren Gottes in deinem Leben. Und ich bin sicher, da läuft jetzt bei fast allen irgendetwas ab, was jetzt da alles sich darunter versammeln könnte. Du bist ein Gesegneter, du bist eine Gesegnete des Herrn. Unabhängig von unserem Gemütszustand, unabhängig von unseren Empfindungen, unabhängig davon, ob die Leute um dich das immer wahrhaben wollen oder sehen, es ist so. Natürlich sollen wir in der Verbindung zu Jesus stehen, natürlich sollen wir uns an seinem Wort orientieren. Isaac hat Fehler gemacht, Abraham hat Fehler gemacht und. Also, letztlich hat jemand gesagt, ja, oder jemand, das gibt Ausleger, die sagen, ja, es hat so viele Parallelen zwischen Abraham und Isaac bei der Geschichte. Wahrscheinlich hat Isaac gar nicht existiert. Und dann hat ein jüdischer Ausleger gesagt, das kann nicht sein. Weil so eine negative Geschichte würde niemand erfinden. Dann würde er viel besser dastehen. Und Gott sagt, ja, Menschen sind so, das passiert und trotzdem. Trotzdem ist es so, dass mein Segen darüber steht. Und nicht die letzte, genau, die wollte ich noch. Was können wir mitnehmen? Segensspuren beachten. Die alten Brunnen ausgraben waren nicht falsch, das gehört dazu. Das alte bewahren, gute Traditionen weiterprägen, den alten Wein in alten Schläuchen aufbewahren, das ist auch gut. Und guter Wein, der braucht Arbeit. Alter Wein wird nicht automatisch gut, nur weil man ihn liegen lässt. Dann wird er sauer. Man muss arbeiten damit. Man muss ihn pflegen. Man muss auch das, was uns von den Vätern und Müttern des Glaubens gegeben wurde, pflegen, weitertragen. Aber nicht nur. Altes und Neues braucht es. Dann der Widerstand. Wir haben es gehört. Zuerst der Neid, dann die Vertreibung, Ablehnung, Zank, Streit. Das ist normal. Dass uns das nicht passt, dass wir das nicht schätzen, das ist klar. Und dass wir es oft auch vergessen. Wenn es wieder mal so richtig rund geht und alles sich gegen dich verschworen hat, dann hilft es manchmal, wenn man sich erinnert, aha, Moment mal. Es gibt ja auch den Feind, der uns hindern will. Wir sollen dranbleiben, immer wieder neu anpacken. Isaac hat nach dem ersten Brunnen nicht aufgehört. Er hat den nächsten ausgegraben. Also seine Knechte haben es gemacht, aber er musste ja die Anweisung dazu geben. Und er ist weitergegangen bis nach Rehoboth und Beersheba. Er hat die Quellen, neue Quellen erschlossen. Scheitern, stolpern, hinfallen ist erlaubt, resignieren nicht. Resignieren heißt ja, kommt aus dem militärischen Sprachgebrauch, die Flagge einziehen und Rückzug blasen. Resignare, das Signal zurücknehmen, wir gehen, wir verabschieden uns, wir ziehen uns zurück. Das sollen wir nicht tun, wir sollen da sein, wir sollen das Signal oder hier das Kreuz auch hochheben, hinhalten, signalisieren, kommunizieren. Gemeinde ist Kommunikation des Evangeliums. Wir sollen es weitergeben und auch das ist Arbeit. Vielleicht muntert das euch nicht auf, wenn ich euch bei jedem Punkt wieder sage, das ist Arbeit, aber es gehört dazu, es kommt nicht von selbst. Und Altes und Neues. Die Bibel sagt uns, wir sollen die Schätze, alte und neue Schätze aus der Schrift holen. Da ist noch viel mehr drin. Das haben wir noch nicht ausgeschöpft. Das hat noch niemand ausgeschöpft. Das können wir nicht ausschöpfen, was Gott uns da in die Hand gegeben hat. wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, wenn wir daran arbeiten, das ist Arbeit. Da graben wir auch. Wir graben hier im Wort. Und wenn Andreas seine Predigt schreibt, dann vertieft er sich ins Wort Gottes. Wenn ihr eine Bibelarbeit macht, wenn ihr selber vielleicht eine Predigt schreibt, dann werdet ihr mit dem Wort Gottes arbeiten. Und das Wort Gottes arbeitet mit euch. Das ist eine Wechselwirkung. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann macht es mit mir immer auch etwas. Und das ist, ich habe bis jetzt keinen Prediger kennengelernt, der gesagt hat, kein Problem, Predigt schreiben und wusch. Es gibt Widerstand, es gibt Durststrecken. Man muss dranbleiben. Aber wenn es dann da ist, wenn man es weitergeben kann, wenn man sieht, was Gott da hineingelegt hat, dann wird es eben auch Altes und Neues als erfrischendes, frisches Wasser in die Gemeinde kommen. Und dann Konserven oder Frischgemüse. Konserven sind ja nicht schlecht, aber nur Konserven. Es braucht auch Frisches. Es braucht immer wieder frisches Wasser, frische Nahrung, eine frische Sichtweise, mal von einer anderen Seite heranzugehen. Eben, nur schon, lest mal die Geschichte dieser Opferung auf Moria und versetzt euch in die Haut von Isaak. Ihr werdet den Text anders erleben, anders mitnehmen, wenn ihr bei Abraham bleibt. Immer wieder neue Blickwinkel einnehmen und gesegnet, aber nicht perfekt. Wenn ihr alles andere vergesst, bitte vergesst das nicht. Ihr seid Gesegnete. Ihr seid nicht perfekt. Ich will niemandem zu nahe treten, aber mindestens bei den Schweizer Gemeinden kann ich sagen, also ich habe es jetzt doch noch nicht den perfekten Krishonesen oder Krishona Gottesdienstbesucher habe ich noch nicht gefunden. Wir sind Menschen und wir dürfen Menschen sein. Wir müssen einfach wissen, wo wir mit unseren Fragen, mit unseren Schmerzen, mit unseren Problemen hingehen. Gesegnete sind nicht perfekt. Gesegnete haben Probleme. Gesegnete geben nicht auf. Gesegnete sind in Bewegung. Also Krishona ist immer in Bewegung. Wie heißt euer Krishona-Gemeinschaftswerk? Ein wachsendes Werk, so. Bei uns heißt es ein wachsendes Movement. Wir haben das genommen, weil wir eben mehrsprachig sind. Und Movement ist Movement, Movimento, das geht in allen drei Sprachen besser. Krishona ist bewegt, war immer bewegt. Wir haben Menschen hinausgeschickt, wir schicken sie immer noch hinaus. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Dass die er segnet, diesen Segen nicht für sich behalten, sondern weitergeben, hinausgeben in diese Welt, dass diese Welt von diesem Segen durchdrungen wird. Du, wer möchte sie sind, du bist ein Gesegneter, eine Gesegnete des Herrn. Nehmt das mit, bewahrt es in eurem Herzen und bewegt es in eurem Herzen und versprüht diesen Segen überall, wo ihr hinkommt. Amen.